Kann ich schon? Jawohl. Gut. Gut, ja, ich war noch ein bisschen irritiert, weil ich die Kinder da noch gehört habe. Nee, weil ich die noch gehört hatte. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, also etwas zu meiner Person. Ich bin das letzte Mal, weiß ich gar nicht, wann hier gewesen? Ist schon ein paar Tage her. Also Taro Kataoka ist mein Name. Wisst ihr noch, woher der Name kommt? Aus welchem Land? Japan, ja wunderbar, oh, ist da doch noch was hängen geblieben, das ist doch super. Ich wohne in, sehr gut, Vohwinkel, um genau zu sein, also ganz am anderen Ende von Wuppertal von hier aus gesehen. Bin verheiratet seit 28 Jahren und habe drei erwachsene Kinder, wobei die jüngste noch zu Hause wohnt, weil sie in Düsseldorf studiert. Eine haben wir noch an der Backe. So ist das schon mal. Ja, ich bin zunächst gelernter Bankkaufmann gewesen in Düsseldorf bei einer Bank, die es inzwischen gar nicht mehr gibt, die mit viel Turbulenzen untergegangen ist, bei der WestLB, und war dann ein paar Jahre als kaufmännischer Angestellter in einem japanischen Unternehmen tätig und habe dann Theologie studiert in Eversbach. Und war dann ungefähr zehn Jahre lang Gemeindepastor, erst in Siegen und dann in Solingen und bin dann berufsunfähig geworden aus gesundheitlichen Gründen und habe dann nochmal umgeschult und bin inzwischen Fotodesigner. Habe also als, wie man das so sich erahnen kann, als Halbjapaner, also meine Mutter ist Deutscher, mein Vater war Japaner, da wächst man ja eigentlich mit der Kamera im Auge auf. Und habe also das Hobby zum Beruf gemacht und verdinge mich inzwischen als Industriefotograf in erster Linie. Heißt, ich mache Unternehmerporträts, Produktaufnahmen, Objektaufnahmen, aber auch Reportagen und Eventfotografie. So viel mal zu mir, reicht das? Ach so, vielleicht noch 56 bin ich. Geboren in Frankfurt, aufgewachsen in Düsseldorf. So ein bisschen Rheinländer steckt dann doch noch in mir. Okay, ganz zu Anfang mal eine Frage in die Runde. Wer von euch war schon mal in Rom? Oh, doch so viele. Das ist erstaunlich. Also, ich war auch mal in Rom und zwar mit meiner Frau. Wir machen sehr gerne so Städtereisen und besuchen dann dort die Kirchen und die Sehenswürdigkeiten. Wir sind also nicht so ganz so die Naturfreunde, oder ich zumindest nicht. Auf jeden Fall sind wir mal in Rom gewesen und wir waren beide sehr gespannt darauf, in den Vatikan zu gelangen und uns dort vor allen Dingen die Sixtinische Kapelle anzusehen. Dummerweise darf man in der Sixtinischen Kapelle nicht fotografieren, was aber nicht heißt, dass man doch mal den einen oder anderen Schnappschuss macht. Ist mir auch gelungen, aber da waren ganz viele, die das gemacht haben. Naja, aber es ist ein dichtes Gedränge und es macht nicht wirklich Spaß, sich dort in der Sixtinischen Kapelle die Bilder anzusehen. Die schönsten sind sowieso unter der Decke. Da läuft man dann mit der Nackenstarre durch die Gegend. Alles in allem, aber es ist sehr beeindruckend, auch wenn es sehr dunkel ist in der Kapelle, sehr beeindruckend. Einige Tage und einige Kirchen später änderte sich dann allerdings so ein bisschen unser Eindruck vom Vatikan und auch von Rom. Ich war zumindest zunehmend erschlagen von der Pracht und der Fülle. Vor allem war ich irritiert, dass in den allermeisten Kirchen päpstliche Wappen zu finden waren oder irgendwelche Inschriften, die darauf verwiesen, welchem Papst die Kirche ihre Errichtung verdankte. Daneben spielten bestenfalls irgendwelche Heilige noch eine Rolle. Von biblischen Botschaften habe ich dort kaum etwas wahrgenommen. Mal von der Sixtinischen Kapelle natürlich abgesehen, die ist an dieser Stelle voll mit biblischen, aber auch von weltanschaulichen und politischen Botschaften. Meiner Frau und mir haben diese hohen Decken und die prunkvollen Bilder und Skulpturen, die haben uns derart erschlagen, dass wir in den letzten Tagen unseres Aufenthaltes in Rom keine Kirche mehr von innen angesehen haben. Aber eine haben wir uns dann doch noch angesehen, keine Kirche, sondern die Synagoge im ehemaligen Ghetto. Dort sind wir dann doch noch gewesen Dort war Fotografieren nicht nur verboten, sondern unmöglich. Die Juden, die haben es da so ein bisschen mit der Sicherheit, da sind die ganz penibel. Die Synagoge ist eine sehr schlichte Synagoge, obwohl eine Jüdin, die damals dort anwesend war, diese als viel zu prunkvoll hielt, eben wie eine römisch-katholische Kirche. Aber sie war es nicht, zumindest nicht im Vergleich mit eben einer solchen römischen Kirche. Vor allem fiel auf, dass überall die 10 Gebote zu lesen waren. Auf Hebräisch, aber wenn man sich das anschaut, dann kann man erkennen, dass dort immer wieder dieselben hebräischen Buchstaben untereinander stehen. Lo, also nicht. Daran kann man erkennen, es sind die 10 Gebote, mal von den Tafeln abgesehen, die auch verraten, worum es geht. Doch noch viel eindrucksvoller waren die vielen Torah-Mäntel. Das sind prachtvoll bestickte und aus edlen Materialien angefertigte Hüllen, die oben auf die Torahrollen gesteckt werden. Und ganz oben auf ist eine Krone, so nennt der Jude ehrfurchtsvoll, die obere Abdeckung, die die Schriftrollen schützen. Das war etwas ganz anderes und überhaupt kein Vergleich zur selbstherrlichen Eigendarstellung manch eines Papstes. Diese Liebe und Ehrfurcht zum Wort Gottes, die hat mich persönlich, aber auch meine Frau, sehr beeindruckt. Neben persönlichen Zeugnissen, ihr Lieben, haben wir nichts anderes, was unseren Glauben stärkt und wachsen lässt. Und diese oft wiedergegebenen 10 Gebote, die haben mich dazu angeregt, über diese Gebote noch einmal gründlich nachzudenken, nicht zuletzt deswegen, weil wir in diesem Jahr in Florenz waren und auch dort die Synagoge gesehen haben und angesehen haben und auch dort dasselbe Bild, die Torahrollen stehen im Mittelpunkt und die 10 Gebote. Der Predigttext für heute steht dementsprechend in 2. Mose 20, Vers 1 bis 17. Es sind eben jene 10 Gebote. Und ich lese sie nach der Übersetzung von Martin Luther, wobei ich statt Herr den Eigennamen Yahweh gebrauche. Im Judentum ist das wegen des 3. Gebotes grundsätzlich verpönt. Dort wird Adonai gelesen, also Herr. Und Luther hat dieses Wort Herr an der Stelle, wo Adonai, Yahweh steht, kenntlich gemacht, indem er neben dem großen H noch ein großes E gesetzt hat. Ich lese uns die 10 Gebote. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin Yahweh, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, Yahweh, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen Yahwehs, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn Yahweh wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat Yahwehs, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat Jahwe Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete Jahwe den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir Jahwe, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Soweit die 10 Gebote. Ich will diese Gebote heute nicht im Einzelnen auslegen, aber ich will mit euch die Gebote als Ganzes einmal betrachten, obwohl einige Anmerkungen sein mir gestattet, und zwar an den Stellen, die häufig nicht präzise verstanden werden. Im 3. Gebot beispielsweise geht es um den Missbrauch des Gottesnamens. Nach jüdischer Vorstellung hat der Name eine herausragende Bedeutung. Wir können das an der Geschichte Ruths sehen. Die sogenannte Levirats-Ehe, also die Schwagerehe, war gerade dazu da, den Namen des Verstorbenen durch Nachkommen zu sichern. Oder bei Abraham in 1. Mose 12, wo Gott sagt, dass er Abraham einen großen Namen machen will, in dem alle Geschlechter gesegnet sein sollen. Und dahinter steckt die Vorstellung, dass im Namen der Namensträger anwesend ist. Der Missbrauch des Namens besteht also weniger im umgangssprachlichen Ach Gott, Ach Herr Je oder Herr Jemine. Der Missbrauch, der hier im Vordergrund steht, beruht darin, dass sich im Namen Gottes eigenen Wünschen und Belangen göttliche Autorität verpasse und mich so mit Gott auf die gleiche Stufe stelle, beziehungsweise Gott gar zum Diener meiner selbst mache. Das ist gar nicht so abwegig, denn es kann rasch geschehen, dass ich beispielsweise das Gebet dazu gebrauche, vordergründig zwar mit Gott zu reden und zu kommunizieren, hintergründig aber einen anderen versuche zu belehren, zu segnen oder gar zu verfluchen, obwohl dies nicht im Sinne Gottes sein könnte. Das vierte Gebot ist das sogenannte Sabbatgebot. Gedenke des Sabbats meint, ihn einzuhalten, ihn nicht zu übersehen. Denn der Sabbat ist ein heiliger Tag, ein Tag, der ganz und gar Gott gehört und ihm übereignet sein soll. Dies soll durch Ruhe geschehen, in dem überhaupt keine Arbeit verrichtet werden soll. Die Arbeit gehört laut Schöpfungsbericht zum Menschsein dazu. Wir brauchen die Arbeit, um leben zu können, aber am siebten Tag soll Gott im Mittelpunkt stehen, weil er selbst den Sabbat für heilig erklärt hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass im Judentum der Sabbat als der Höhepunkt der Schöpfung angesehen wird, auf den alles andere ausgerichtet ist. Das fünfte Gebot, in dem von Ehren des Vaters und der Mutter die Rede ist, richtet sich an erwachsene Kinder, die ihre älter gewordenen oder alten Kinder, Eltern, ehren sollen. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten, meint Totschlag, aber nicht Todesstrafe. Denn hierfür kennt die hebräische Sprache einen eigenen Begriff. Gleiches gilt für das Töten im Krieg. Im Klartext heißt dies, dass dieses Gebot nicht für die Wehrdienstverweigerung herangezogen werden konnte. Dafür hätten andere Bibelstellen zitiert werden müssen. Das achte Gebot meint erst zu einem späteren Zeitpunkt das allgemeine Stehlen. Hier steht im Vordergrund der Menschenraub, die Entführung. Und im neunten Gebot wird das falsche Zeugnis angesprochen und das bezieht sich auf die Gerichtsverhandlung. Und im letzten Gebot wird das Begehren angesprochen. Hier ist immer auch an sich bemächtigen Machtausübung gedacht. So viel mal in aller Kürze zu einzelnen Geboten etwas. Hat euch erzählt, dass ich zuerst eine Bankkaufmannslehre gemacht habe und in dieser Lehre war auch Rechtskunde auf dem Stundenplan. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht, mich mit diesen Gesetzestexten auseinanderzusetzen, weil hier durch Sprache die Feinheiten herausgestellt werden können. Es gilt unter anderem herauszufinden, ob eine Kann-, Muss- oder Soll-Bestimmung formuliert ist. Denn erst durch diese Differenzierung lässt sich der Spielraum eingrenzen oder erweitern, in den ein Gesetz gestellt ist. Bei den 10 Geboten handelt es sich offenbar um Sollbestimmungen. Du sollst nicht oder du sollst, heißt es dort immer wieder. Man könnte daher auf die Idee kommen, die Gebote seien je nach Situation nicht ganz so starr auszulegen. So als ob die Gebote gut gemeinte Ratschläge wären, Anregungen eben. Dem ist aber nicht so. Es sind an sich Mussbestimmungen. Und Buber übersetzt daher schlicht und einfach und sehr präzise: Morde nicht, buhle nicht, stiehl nicht. Diese Gebote, die wollen also befolgt sein. Mir schmeckte das nicht immer, weil ich meine persönliche und eigene Freiheit von Herzen liebte. Als Jugendlicher hatte ich keinen sehnlicheren Wunsch, ich weiß nicht, wie es euch früher so ergangen ist, als endlich von zu Hause ausziehen zu können. Ich hatte es einfach satt, immer und immer wieder von meinen Eltern zu hören, kümmere dich gefälligst zuerst um die Schule. Denn zuerst hieß bei meinen Eltern grundsätzlich ausschließlich. Und ich spürte, dass meine Lebensqualität darunter litt. Ich habe mich also, zumal ich wirtschaftlich abhängig war, ausschließlich um die Schule gekümmert. Natürlich wusste ich genau, dass ich intensiv und erfolgreich zu lernen hatte. Doch davon war nicht immer ausdrücklich die Rede und deshalb habe ich meine Zeit ausschließlich für die Schule sehr oft vertrödelt. Effektiv war das keineswegs, aber ich war stets erfinderisch, wenn es darum ging, den Interpretationsspielraum größtmöglich auszuschöpfen. Ich dachte oft genug, meinen Eltern ein Schnippchen geschlagen zu haben, bis mir mit meinem Abiturzeugnis für alle Zeiten dokumentiert wurde, dass ich etliches wohl doch nicht begriffen hatte und das über die letzten beiden Schuljahre hinweg. Nun denn, auch wenn die 10 Gebote als Muss-Bestimmungen zu verstehen sind, meinen etliche, dass sie nicht so eng gefasst sind, weshalb sie doch einen Interpretationsspielraum offen lassen. Denn, so meint man, unsere Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, hat sich im Laufe der Jahrtausende stark gewandelt. Die zivilisierte Welt, die muss doch nicht gesagt bekommen, dass sie nicht stehlen darf, nicht morden darf, keinen Meineid schwören darf. Das weiß doch jeder, weil sich sonst keine soziale Ordnung aufrechterhalten ließe. Da aber der Ehrliche der Dumme ist, picke ich mir dann doch nur die brutalen Lebensbereiche heraus, für die die 10 Gebote unumgänglich sind. Wenn es aber beispielsweise um das Volkseigentum geht, nehme ich es nicht mehr ganz so ernst, beziehungsweise viele tun es nicht. Es tut ja auch schließlich keinem weh, wenn ich ein kleines bisschen schwarz arbeite. Oder wenn ich auf der Straße über andere ein Gerücht verbreite, dann befinde ich mich ja nicht in einem Gerichtssaal. Deshalb ist es doch kein Meineid, selbst wenn ich das Gerücht als Tatsache hinstelle. Und wenn ich eine Lüge als Notlüge deklariere, dann ist das doch okay, oder? Sollte ich persönlich allerdings derjenige sein, der geschädigt wird, dann gilt natürlich das ganze Gesetz auf Punkt und Komma. Und so verbringe ich viel Zeit damit, nicht in einen Kadavergehorsam zu verfallen, sondern nach Gutdünken die 10 Gebote auf meine eigene Situation zurechtzurücken. Das geht eine ganze Zeit lang durchaus gut, aber irgendwann platzt die Bombe. Eine sehr individuelle Auslegung der Gebote hat irgendwann Auswirkungen auf unser Miteinander. Die 10 Gebote sind Gottes Gebote für uns Menschen, für dich und für mich formuliert. Sie sollen und wollen als solche begriffen und befolgt werden. Dabei wollen sie aber keineswegs gedanken- und kritiklos angenommen werden. Sie müssen selbstverständlich interpretiert werden, aber nicht im Sinne des Zeitgeistes oder der sich ändernden Moral, sondern im Sinne Gottes. Deshalb ist es unsere Aufgabe, ja unsere Pflicht, nach dem Willen Gottes zu fragen. Die 10 Gebote sind Grenzsteine, die nicht versetzbar sind. Ein anderes Bild wäre ein Tafelberg. Oben auf dem weiten Plateau befindet sich mein Interpretationsspielraum, den Gott festgelegt hat. Aber ringsherum geht es steil bergab. Meine Aufgabe besteht nun darin, im Einklang mit Gottes Willen herauszufinden, wie die Gebote im Konkreten anzuwenden sind. Ich darf dabei durchaus erfinderisch sein, aber nicht mit List und Winkelzügen. Wenn meine Interpretation in mir Zweifel weckt, sollte ich mir selbst misstrauen und mich ohne Wenn und Aber an das nackte Gebot halten, denn Gottes Gebote sind, wie wir aus Psalm 119 immer wieder entnehmen können, gut. In diesem Psalm 119 oder Psalm 1 gibt es wunderbare Bilder zu den Geboten, beziehungsweise wie der Jude sagen würde, Weisungen Gottes. Wer Gottes Gebote hält, der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Denn Gott wird mich versorgen und es wird mir gut dabei gehen. Die 10 Gebote, ihr Lieben, die sind ausdrücklich als Gottes Gebote gekennzeichnet. Gott selbst verlangt den Gehorsam. Sie sind keine sittlichen Grundsätze, wie man sie in zahlreichen Kulturen finden kann, sondern sie haben einen Urheber. Und der gibt sich namentlich zu erkennen. Jahwe ist sein Name. Ich hatte bereits erwähnt, dass im Namen der Namensträger anwesend ist. Und so beginnen die 10 Gebote mit der ganz klaren Aussage: Ich bin Jahwe, dein Gott. Und dieser Jahwe, der stellt sich Mose mit einer Umschreibung vor, die lautet: Ich bin der, der ich sein werde. Ich bin der, ich bin da. Jahwe sagt: Ich war, ich bin und ich werde sein. Und ich bin dein Gott. Damit gibt er sich zu erkennen und ruft gleichzeitig seinen Herrschaftsanspruch aus. Aber Jahwe bleibt nicht der distanzierte Gott. Nein, er stellt sich sogar personhaft vor, denn er sagt von sich selbst, dass er eifersüchtig ist. Bei Hosea wird das noch deutlicher. Dieser Gott hat Leidenschaft und Liebe für mich. Er wendet sich mir zu, weil er Gemeinschaft mit mir, mit dir haben will. Und deshalb ist es nur so verständlich, dass dieser Gott meine Zuwendung ebenfalls haben möchte. Im 5. Buch Mose heißt es demzufolge: Du sollst Jahwe, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Also mit meinem kompletten Sein und mit aller meiner Vehemenz. Jahwe, sonst keiner. Jahwe ausschließlich ist der Gott. Dass Gott diesen Ausschließlichkeitsanspruch hat, macht Sinn, weil sich Gott offenbart hat. Dieser Gott ist nicht unnahbar, irgendwo da oben, den ich bestenfalls erahnen kann. Nein, dieser Gott hat echte Führungskraft bewiesen, als er sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Er hat den ersten Schritt getan. Und deshalb kann es kein Zwang sein, seine Gebote zu befolgen, sondern nur eine dankbare Konsequenz in der neu gewonnenen Freiheit. Leider sind wir Menschen aber so gestrickt, dass wir diese Freiheit missbrauchen. Wie schnell geraten andere Dinge in den Mittelpunkt? Wie schnell stehe ich in der Gefahr, dass ich das, was ich selbst gemacht habe, mir erarbeitet und geschaffen habe, darauf mein Vertrauen setze? Wie schnell bin ich geneigt, mich auf meine finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu verlassen? Und wie schnell bin ich geneigt, meine Erkenntnis, meine Intelligenz, mein Bibelwissen und meine Menschenkenntnis als der Weisheit letzter Schluss anzusehen? Dort, wo dies alles passiert, mache ich mir ein Bild von Gott. Das sogenannte Bilderverbot meint weniger eine Götzenfigur, die ich als Gottheit anbete. Denn darin besteht bei uns, in unseren Kreisen zumindest, nicht die Gefahr. Denn unsere christliche Kultur und die Aufklärung haben uns längst klargemacht, dass es lächerlich ist. Wenn ich mich aber auf meine eigenen Errungenschaften, ganz gleich, ob materiell oder geistig, darauf mein Vertrauen setze, richte ich mein Leben darauf aus. Und dann kann ich sogar als frommer Mensch dahin kommen, dass ich in alledem Gott meine zu erkennen. Die Folge ist dann, dass ich Gott die Freiheit nehme, mir auf ganz andere Art und Weise zu begegnen. Bevor ich das Studium in Eversbach begonnen habe, war ich in meinem Beruf sehr erfolgreich. Ich war nicht zuletzt wegen meiner Sprachkenntnisse Deutsch, Japanisch und Englisch in dem japanischen Unternehmen, in dem ich tätig war, beinahe unverzichtbar. Sehr gutes Geld habe ich damals verdient und ich war auch stolz auf alles das, was ich erreicht hatte. Aber Geld und raffgierig wie ich war, musste ich unbedingt noch mehr haben und habe nebenberuflich, vor allen Dingen am Wochenende, das eine oder andere noch zusätzlich gemacht, um eben noch mehr Geld zu verdienen. Mit Gott, Glauben und Gemeinde hatte ich zu dieser Zeit, so ein paar Jahre vor Eversbach, nichts zu tun. Ich habe nie Gottes Existenz verleugnet. Habe auch immer gesagt, dass ich an Jesus Christus glaube. Aber erst als ich mal so richtig viel Geld an der Börse verzockt hatte und meine liebe Frau vor Kummer und Sorge weinend vor mir stand, habe ich begriffen, die Notbremse muss gezogen werden. Heute weiß ich, dass mir Gott damals in vielen kleinen Dingen begegnen wollte. Zum Beispiel durch Freunde, die mein Treiben für ungesund und sozial unverträglich hielten, weil ich alle Freundschaften und Beziehungen vernachlässigt hatte. Gehört hatte ich damals auf niemanden. Gott weiß um diese Gefahren und deshalb hat er die ersten Gebote so ausführlich formuliert. Und deshalb sagt er, dass ich mir kein Bildnis machen soll, dass ich seinen Namen nicht missbrauchen soll und dass ich den Sabbat bitte nicht übersehen soll. Es tut Gott im Innersten weh, wenn ich ihm meine Zuneigung verwehre. Und deshalb sagt er von sich, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Im zweiten Teil der 10 Gebote macht Gott sein Hoheitsgebiet auch und gerade für den Alltag geltend. Sie entfalten die ersten Gebote, die auf Gott bezogen sind, nun auf den Mitmenschen. Und weil Gott jeden Menschen leidenschaftlich liebt, ist es ihm nicht egal, wie ich mit dem anderen umgehe. Denn Gott nimmt alles durchaus persönlich. Psalm 51, Vers 6 beschreibt es so: An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und Paulus schreibt an die Kolosser in Kolosser 3, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Jesus geht noch weiter, indem er sagt, dass alles, was ich meine Mitmenschen zuliebe oder zu Leide tue, für oder gegen ihn tue. Gott nimmt das sehr ernst. Das, was ich tue, hat Auswirkungen auf Generationen, so heißt es im zweiten Gebot. Aber, und das ist die gute Nachricht, Gott liegt mehr daran, barmherzig zu sein. Jahweh erweist aber Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben einen Gott, der lieber segnet als straft. Und dies hat er am deutlichsten durch Jesus Christus gezeigt. Jahweh, unser Gott, hat uns Jesus Christus gesandt, um uns von den Fesseln der Sünde zu befreien. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn herausgab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Er hat sich uns gezeigt, indem er als Mensch auf diese Erde kam. Mehr kann er nicht tun, weil es nichts Größeres gibt, als dass Gott sich derart erniedrigt. Durch Jesu Tod und Auferstehung können wir die Freiheit haben, wenn wir ihm vertrauen und ihn anbeten. Das gilt für jeden Menschen, für dich und für mich. Denn, so steht es in Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Wir sind aufgerufen, das Angebot Gottes anzunehmen und die uns entgegengebrachte Liebe zu erwidern. Das wird uns gelingen, weil uns Gott auch noch seinen Heiligen Geist gibt, der uns tröstet, wenn wir verzweifeln, der uns alles lehren und uns an alles erinnern wird, was Jesus uns gesagt hat. Das sagt Jesus Christus selbst in Johannes 14, wer das nachlesen möchte. So kann es gelingen, dass wir die 10 Gebote im Sinne Gottes auf unser Leben auslegen können und sie so dann auch befolgen. Und das ist das Interessante und das Evangelium in diesen 10 Geboten. Denn die hebräische Sprache lässt auch folgende Übertragung und Interpretation unseres Predigttextes zu, den ich allerdings jetzt nur noch verkürzt lese. Demzufolge können die 10 Gebote lauten: Ich bin Jahweh, der ich bin da, dein Gott. Ich habe dir durch Jesus Christus die Fesseln der Sünde abgenommen. Wenn du das nicht vergisst, dann wird es das nicht geben, dass du einen anderen Gott neben mir hast. Du wirst dir kein Bild machen. Du wirst meinen Namen nicht missbrauchen. Du wirst den Sabbattag nicht übersehen. Du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht stehlen. Du wirst kein falsches Zeugnis reden. Und du wirst dich nicht dessen bemächtigen, was deinem Nächsten gehört. Wenn du es in deinem Herzen hast, dass ich dein Gott bin, der dich auf ewig befreit hat, wirst du mit mir und mit deinem Nächsten im Einklang leben. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank, dass du dich uns persönlich offenbart hast in deinem Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, wer du bist. Und ganz herzlichen Dank, dass du deinen Sohn zu uns auf diese Erde gesandt hast und dass er uns befreit hat von allen Zwängen und allen Ängsten, allen Süchten, allen Krämpfen. Vielen Dank, Jesus, für dein Tod und dein Auferstehen. Und so möchten wir dich herzlich bitten, dass wir diesen ersten Schritt, den du mit für uns gegangen bist, immer wieder vor Augen haben und aus purer Dankbarkeit als befreite Menschen, als deine Kinder, deine Brüder und Schwestern erkennen, wie gut es ist, deine Gebote einzuhalten. Danke, Vater im Himmel, für diese Zusage, dass wir, wenn wir dich erkennen und dich stets vor Augen haben, deine Gebote auch einhalten können und einhalten werden. Wir loben und wir preisen dich dafür und bitten dich herzlich um Gelingen. Amen.